on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Niemtemp und mir, Andreas Riedel. Heute zum Thema Merkblatt-Transaktionsübersicht. Servus, Axel.
Hallo, Andreas.
Das ist ein wirklich sehr origineller Titel dieser Folge.
Ja, was hast du denn mir ein bisschen kaputt gemacht? Weil ich habe natürlich gedacht, eigentlich sagst du Transaktionsmatrix statt Transaktionsübersicht. Da hätte ich irgendwas mit einer roten oder einer grünen Pille machen können, aber das ist dann wahrscheinlich jetzt auch weg. Aber ja, wir wollen natürlich hier, ich sag mal, die Wahrheit so ein bisschen näher kommen und nicht weiter uns in der Matrix hier bewegen. Das vierte Bürokratieentlastungsgesetz hat uns ja in § 90 Absatz 3 viele Erleichterungen gebracht. Zum Beispiel die Neuerstellung einer Transaktionsmatrix. Ja, also die soll ja jetzt neu kommen. Da haben wir, glaube ich, auch eine Folge schon zu gemacht, wenn ich mich dunkel erinnere. Wir hatten da so ein paar apokryphe Hinweise in der Gesetzesbegründung, die gesagt hat, da könnte ungefähr sowas rein. Aber eigentlich sollte in der noch zu ändernden Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung, ja, also als Rechtsverordnung, dann dieses Gesetz rechtlich näher ausgestaltet werden. Das ist jetzt erstmal nicht passiert, sondern wir haben nur ein BMF-Schreiben. Aber immerhin, ja, BMF-Schreiben hilft ja auch schon mal. Jetzt können wir mal versuchen, uns da an dem BMF-Schreiben dran entlang zu hangeln und mal zu überlegen, was muss denn nun in die Transaktionsmatrix rein? Wann muss das da rein und wann muss ich das wem eigentlich geben? Das sind ja so die Hauptfragen, die wir bei Verrechnungspreisdokumentation sehr häufig haben.
Ja, das BMF-Schreiben vom 2. April 2025, also 5,5 Monate, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, jetzt hier dieses Merkblatt aus dem BMF. Das ist, das kann man sagen, schlank. Nehmen wir mal als etwas Positives. Das ist schlank, es hat also gar nicht so viele Seiten. An sich kann man sagen, 2 Inhaltsseiten und dann noch Appes mit Schlussbestimmung und am Ende dann Beispiele, damit man sich das mal vorstellen kann und angucken kann. So, es fängt an, jetzt mal, wenn man über den allgemeinen Teil hinweg guckt, mit den Bestandteilen der Transaktionsmatrix. Das ist ja, wie du gesagt hast, das kann man, glaube ich, vorweg dann auch nochmal klarstellend sagen. Also im Gesetz steht ja nicht, was denn eine Transaktionsmatrix, was denn da beinhaltet sein muss. Es gibt keine geänderte GAUF. Entsprechend hat das BMF jetzt mal seine Meinung kundgetan. So, diese Meinung ist, soweit man das erkennen kann, wenn man das nebeneinander legt, deckungsgleich mit dem, was in der Gesetzesbegründung sich wiederfindet, die aber halt auch nur eine Begründung ist und nicht das Gesetz.
Genau, aber da stehen jetzt ich mal die gleichen 7 Punkte drin und wir können sie ja mal kurz einmal durchgehen. Also klar, das ist jetzt auch relativ unstrittig, würde ich sagen, Gegenstand und Art der Geschäftsvorfälle. So, da stand in der Gesetzesbegründung auch schon drin. Wir haben jetzt hier nochmal ein Beispiel, also zum Beispiel Warenlieferung, ja, oder Darlehen. Ne, das muss man jetzt da also reinschreiben. Ich glaube, das ist auch relativ unstreitig, dass das zu einer Übersicht der Transaktion hinzugehört, dass ich auch mal sage, was für eine Transaktion ist es eigentlich. Das zweite war, die an den Geschäftsvorfällen Beteiligten, auch das macht Sinn, dass ich sage, wer macht denn was mit wem? Ne? Also nicht, was macht er und mit wem macht er das denn eigentlich? Unter Kennzeichnung von Leistungsempfänger und Leistungserbringer. Naja, das ist auch nicht so ganz trivial, ja, aber das können wir machen, weil also einer von den beiden muss ja ich sein, also als Steuerpflichtiger, der es abgibt, und der, ne, sonst hätte ich keine grenzüberschreitenden Transaktionen. Aber jetzt muss ich auch noch sagen, ob ich nun die Dienstleistung empfange, die ich da oben beschrieben habe, oder ob ich sie erbringe. Okay, auch ja. Habe ich jetzt nicht so ein Hexenwerk. Jetzt, da kommt ja schon der erste Punkt. Ja, dann dachte die Gesetzesbegründung und das BMF-Schreiben sagt es jetzt genauso. Das Volumen und das Entgelt. Da haben wir uns natürlich alle verwundert die Augen gerieben, weil wir haben jetzt gesagt, okay, eine Dienstleistung wert 1 Million. Ich habe IT-Dienstleistung an meine Tochtergesellschaft erbracht, wert 1 Million. Was ist denn jetzt nochmal das Volumen? Ich habe jetzt 5 Autos geliefert, ich habe nicht nur für 1 Million Autos geliefert, sondern es waren auch genau 5. Das, ja, in diesen meinen Beispielen kann man das ja noch vernünftig überblicken, das gebe ich zu, ja, aber das kommt ja jetzt nicht notwendigerweise aus den gleichen Rechnungswesensystemen heraus, was das Volumen dahinter ist, sondern da stehen vielleicht einfach nur die Entgelte drin. Was meinen wir denn? Also, das BMF hat hier immerhin, ich sag mal, einen der wenigen relevanten Fälle, wo es vielleicht auch für einen Prüfer dann, würde ich sagen, entscheidungserheblich sein könnte, genannt, nämlich zum Beispiel nicht nur den Zins, sondern auch das Darlehensvolumen. Ja.
Mhm. Aber es da ja auch Volumen gleich heißt.
Ja, aber wobei natürlich sozusagen, wir kommen mal hinterher in den Punkt, wenn wir die Verrechnungspreismethode auch nennen, ja, die müssen wir auch nennen, dann ist natürlich die Frage, macht das da noch Sinn? Weil wenn ich sage, ich habe 1 Million Zinsen gezahlt und der Zins war 3%, ich sag mal, dann ist das Volumen, das muss ich angeben, ja auch jetzt nicht mehr so als Hexenwerk herausfindbar, ne? Aber
ich meine, da kann man zwei Dinge dazu sagen, also ne, vielleicht drei. Der erste Punkt ist, wir sind bis zum dritten Punkt gekommen, bis wir quasi etwas gefunden haben, was denn schon diskussionswürdig ist. So, es hat also nicht allzu lange gedauert. Der zweite Punkt dazu ist, jetzt ist es ja ein Gesetz und da kommt es dann vielleicht auch auf den genauen Wortlaut drauf an. Und Volumen ist nun mal ein physikalischer Begriff, der entsprechend dann das Volumen bezeichnet, also in einem sehr räumlichen Sinn. So. Und das kann man jetzt mögen oder nicht, aber wenn man diesen Begriff so verwendet, dann hat das wohl, also muss man das wohl in diesem Kontext irgendwo sehen. So. Und das wird bei manchen Transaktionen dann eben sehr, sehr schwierig, so wie das denn zu interpretieren ist.
Ja, ich habe
so, und das führt mich zu meinem
Kauf für 1 Million, aber wie viele Kilowattstunden waren das denn jetzt?
Also, genau, so. Und ob Volumen da der richtige Begriff ist, sei jetzt mal vollkommen dahingestellt. So. Und da kommen wir zu meinem dritten Punkt. Wenn ich was gelernt habe aus dem länderbezogenen Bericht, dann das, dass halt so kleine Wörtchen da schon mal einen relativ großen Hebel dann haben können. Und da hat man sich ja lange dann über Vorzeichen beim Steueraufwand dann beschäftigt, über Jahre. Und ob das denn nicht klar war, dass das irgendwie positiv da zu notieren ist, obwohl es Aufwand ist und solche Themen. Dieses Volumenthema, das, also so, dass dann nicht besser klargestellt wird, das wird auf jeden Fall zu der ein oder anderen praktischen Diskussion führen. Weil selbst in dieser kurzen Zeit, die jetzt vergangen ist, und das ist ja jetzt kein halbes Jahr, seit wir diesen Begriff da so haben, habe ich da schon abenteuerliche Gedanken zu diesem Volumen gehört. Und ich möchte die jetzt an dieser Stelle gar nicht wiederholen, weil ich die nämlich für gefährlich halte, deswegen wiederhole ich die nicht. Aber da kann man abenteuerliche Gedanken dazu haben.
Ich gebe dir vollkommen recht, man hätte auch, ich sag mal, in dem BMF-Schreiben elegant drüber hinweggehen können, ja, und sagen, okay, steht in der Gesetzesbegründung, aber seien wir ehrlich, so richtig Sinn macht das in 99% der Fälle wahrscheinlich gar nicht. Aber es wird ja eher gehighlightet, das ist ja der Punkt, weil wir haben, wie du schon am Anfang gesagt hast, ja zwei Beispieltabellen hinten als Anlage beigefügt. Und da ist in einer gleichen Größe, Schriftart und so weiter, neben Entgelt oder eben davor, auch immer noch das Volumen sozusagen aufgelistet. Also es scheint hier auch von einer gleichen Bedeutung zu sein für, ja, die, ich sag mal, Überprüfung, die erste sozusagen risikoorientierte Überprüfung des Betriebsprüfers, inwieweit er denn welche Transaktionen ja im Verrechnungspreisbereich eigentlich genauer überprüfen möchte. Was das Volumen dann dafür für eine Aussagekraft hat, also außer vielleicht in dem 1% der Fälle, wo es vielleicht wirklich mal relevant sein könnte, hat sich mir noch nicht erschlossen. Aber auch da, wie du schon sagst, jetzt steht es da mal drin, ja, und jetzt werden alle Menschen, nein, nicht alle Menschen, jetzt werden einige Menschen, so, ich korrigiere mich natürlich, unabhängig von der Sinnhaftigkeit auf diesem Wort herumreiten, ja, und Volumenangaben erfragen, die vielleicht gar nicht Sinn machen. Darum wieder zu deinem ersten Punkt. Ja, im Gesetz steht es aber gar nicht. Ja, kann man sich vielleicht auch trotzdem wieder besseres Wissen einfach erstmal drüber hinwegsetzen. Wir werden sehen, was da passiert. Ja, aber Volumen, wie gesagt, wir sind bis Punkt 3 gekommen. Volumen ist schon ein kritischer Punkt.
Und das zeigt ja an dieser Stelle schon, das kann man dann jetzt vielleicht vorwegnehmen, in dieser Diskussion und Besprechung dieses BMF-Schreibens. Also man hat sich da schon sehr starr festgehalten an dem, was in der Gesetzesbegründung steht und hat die Chance jetzt in diesem Merkblatt vielleicht auch nochmal...
Man hätte es runterdampfen können, ja, genau.
Ja, genau. Man hätte auch einfach nur das Entgelt da stehen lassen können und sagen können, das Volumen spielt vielleicht, das führt nur zur Verwirrung, das ist an der Stelle jetzt nicht förderlich. Wir müssen ja in der Kauf sowieso noch was tun. Das BMF-Schreiben wird wahrscheinlich irgendwann irgendwo aufgehen, wenn man dann nochmal die Verwaltungsgrundsätze 2020 angeht. So, lass doch jetzt zu diesem Zeitpunkt das Volumen einfach rausfallen. Das hat man nicht gemacht. Das wäre ein praktisch hilfreicher Schritt gewesen an dieser Stelle. So.
Ja. Vielleicht beim nächsten Punkt. Also, wir wollen es ja mal, da wird es ja besser vielleicht. Da steht auch noch drin, ich muss angeben die vertragliche Grundlage. Da sagt das BMF-Schreiben jetzt, macht relativ klar, ich muss die vorhandenen Verträge nur benennen und nicht beifügen. Also, ich muss nur sagen, es gibt einen Vertrag vom so und so vielten oder eine mündliche Vereinbarung vom so und so vielten oder eine konkludente Vereinbarung vom so und so vielten oder sonst irgendwas. Ich muss ihn nicht auch dabei fügen. Das ist jetzt, hätte man ja auch drauf kommen können und sagen, ich soll die Transaktionsmatrix benutzen, ja, und muss die vertragliche Grundlage angeben, dann müsste ich den Vertrag ja vielleicht auch beifügen oder was auch immer. Das müssen wir nicht, sondern wir müssen nur sagen,
es gibt einen Vertrag. Da es ja fast immer einen Vertrag gibt, wie gesagt, im Fall von einem schriftlichen oder einem mündlichen, bin ich mir auch fraglich, was das für meine risikoorientierte, ich sag mal, Überlegung bedeutet, einen Geschäftsvorfall intensiver oder nicht so intensiv zu prüfen als Prüfer, weil dafür ist die Transaktionsmatrix ja gedacht. Wenn ich da jetzt reinschreibe, es gibt einen Vertrag. Aber okay.
Ich bin ja froh, dass du dich über die kleinen Dinge freust.
Ja, freue ich mich auch. Natürlich.
Ja.
Ich bin ja Rheinländer. Ich bin nur ein optimistischer Mensch, ja, und denke mir, das ist doch gut. Da habe ich gefreut, habe ich gedacht, gut, ja. Da brauchen wir uns darüber nicht streiten. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum wir überhaupt die vertragliche Grundlage angeben müssen, was mir das dabei hilft. Aber zumindest geben wir eine an. Ja, da haben wir ja sowieso irgendwo wahrscheinlich gefunden. Alles gut.
Also da bin ich dann schon eher mit meiner süddeutschen Mentalität unterwegs und sage, nicht geschimpft ist genug gelobt. Also das ist, ja, das war doch klar. Also da kann doch keiner ernsthaft irgendwie tausende Verträge gewollt haben. Ne? Das ist also...
Denkt man so häufig, dass das einer nicht... Aber
ja, na, ja, gut.
So, der nächste Punkt ist eigentlich wieder relativ offenkundig. Die angewandte Verrechnungspreismethode. Ja, das ist jetzt also grundsätzlich kein Hexenwerk. Natürlich, jetzt rein organisatorisch. Wir haben jetzt hier, ich sag mal, den Gegenstand, Leistungsempfänger und Leistungserbringer. Und ich sage jetzt mal, das Volumen lassen wir mal weg, das Entgelt. Das kriege ich ja wahrscheinlich in der Art aus irgendwelchen Finanzinformationssystemen grundsätzlich wahrscheinlich heraus. Die Verrechnungspreismethode muss da nicht unbedingt drin stehen. Das muss ich also schon dann sozusagen jetzt aus einem anderen System oder händisch anpassen. Muss also jetzt hinschreiben, Cost Plus oder Resell Minus oder was auch immer ich da nenne, was auch immer ich da reinschreibe, Profit Split. So, die betroffenen Steuerhoheitsgebiete. Ja, da habe ich jetzt auch gedacht, ich muss dir jetzt schon Leistungsempfänger und Leistungserbringer angeben. Der eine bin ich, ja, also der ist sozusagen relativ klar, das wird ein deutscher Steuerpflichtiger sein, sonst muss ich ja nichts tun. Der andere ergibt sich ja daraus, wo der ist. Der, ich sag mal, Betriebsprüfer, der ungefähr weiß, was ihm in dem Unternehmen erwartet, sollte eigentlich wissen, wo das ist. Ja, vielleicht mag es auch, ich sag mal, ein paar Sondersteuerhoheitsgebiete geben, von bei denen ich nicht ganz genau weiß, auch wenn da eine Gesellschaft aus dem Land drin steht, in welchem Steuerhoheitsgebiet sich befindet, aber auch das würden doch, ich sag mal, maximal 0,5% der Fälle sein. Darum müssen jetzt alle sozusagen jetzt auch immer noch das Land angeben als Steuerhoheitsgebiet, obwohl es eigentlich schon offenkundig ist, nämlich aus dem anderen Punkt. Habe ich mich auch gefragt, okay, da scheint auch ein spezieller Verfolgungswahn dahinter zu stehen, der verlangt, dass man sowas noch angeben muss.
Verfolgungswahn ist auf jeden Fall die beste Überleitung zu diesem
letzten Punkt. Genau, darum, das war auch meine Überleitung zu dem nächsten Punkt, der ja, ich sag mal, sich in dem letzten Punkt manifestiert, denn ich muss auch angeben, ob die Geschäftsvorfälle nicht der Regelbesteuerung im betreffenden Steuerhoheitsgebiet unterliegen. Das ist jetzt sozusagen die Erweiterung des Verfolgungswahns von dem Steuerhoheitsgebiet davor. Jetzt sind ja viele Fragen. Also A, was ist denn jetzt nicht der Regelbesteuerung unterliegende Präferenzbesteuerung? Ja, das BMF schreibt, sagt ein steuerliches Präferenzregime, zum Beispiel Lizenzbox. Okay, verstehe ich. Aber auch da, naja, die Anzahl der, ich sag mal, relevanten Lizenzbox-Regime, ja, von den allermeisten Staaten, die sind der Finanzverwaltung ja auch schon bekannt, ne? Also, was muss ich denn da noch tun? Und was gebe ich da jetzt an, ne? Also, ist.
Ich möchte das nochmal.
Eine niedrige Gewerbebesteuerung würde das darunter fallen, ja? Also.
Ich möchte an der Stelle das nochmal festhalten, dass man auch hier es aus meiner Sicht deutlich verpasst hat, das einfach auf die Präferenzregime abzuschmelzen. So, also wenn man denn jetzt hier auf die Idee kommt, so dass man eine Verknüpfung mit der Missbrauchsvermeidung haben will, weil was anderes ist es ja jetzt hier nicht, ne? Dass man sich denkt, so keine Ahnung, ich muss da nochmal auf der anderen Seite gucken. Es geht mich ja an sich nichts an. Wenn es arm's length ist, so ist es doch arm's length. So, jetzt will ich trotzdem auf der anderen Seite gucken, was passiert denn da? Dann hätte ich ja da auch einfach reinschreiben können, ob Geschäftsvorfälle präferenzbesteuert werden. So, und diese Verknüpfung, diese klare Verknüpfung zu der Liste der Präferenzregime ziehen können. So, da gibt's eine Liste, die kann ich mir angucken, damit kann ich arbeiten. So, hier, anstatt das jetzt wieder zu vereinfachen, also ich meine, ich halte diesen Punkt so grundsätzlich schon für schwierig, aber da jetzt zu sagen, das mit der Regelbesteuerung, das lassen wir jetzt mal so stehen. So, die Gedanken, ob was jetzt Regelbesteuerung in dem einzelnen Land ist, die müsst ihr euch jemals machen. So, in Klammern, eine Zinsschranke ist es schon nicht mehr. Auch da, wo zu viel besteuert wird und wir quasi in einem zu viel von der Regelbesteuerung abweichen, da muss ich das auch, es ist jetzt nicht, dass es nur quasi einseitig abweichend ist. Nee, hier wollen wir auf einmal alles wissen. So, und das macht euch doch nichts aus. Die Informationen müsst ihr doch sowieso haben, so nach dem Motto. Nee, also an diesem Punkt, da kann ich, also ja, beende es hier, aber es ist, also weiß ich nicht.
Jetzt was hat das BMF-Schreiben, also ich stimme dir vollkommen zu, ja, ist wieder mein positiver Teil. Man kann Abweichungen, ja, in Form, Inhalt und Umfang der Transaktionsmatrix auch zulassen. Die muss ich, ja, also mit den Finanzbehörden abstimmen. Ich muss das spätestens innerhalb der 30-Tage-Frist, in dem ich sie abgeben muss, da kommen wir ja gleich noch zu, mit denen kommunizieren. Und aber gerade, ich sag mal zum Beispiel bei Anschlussprüfungen, wenn ich mich jetzt mit dem Betriebsprüfer darauf geeinigt habe, komm, Volumen lassen wir weg und Präferenzregime, die kennst du ja alle, wo wir sind, lassen wir auch weg, ja, dann kann man das mit den Finanzbehörden wohl so abstimmen, sagt das BMF-Schreiben. Das ist ja dem Grunde nach zumindest eine praktikable Lösung bei, ich sag mal, einem gesunden Verhältnis zwischen dem Steuerpflichtigen und seiner Prüfungsbehörde. Ja, kann man da ja vielleicht auf praktikable Vereinfachungen sich verständigen. Ne? Aber auch, ja, man muss es halt frühzeitig machen und ja, beide müssen quasi zustimmen und sagen, so machen wir es.
So, und das führt einen natürlich jetzt zu Themen, wo man sich fragt, führt es denn überhaupt zu einer Beschleunigung? Also im Sinne von, ich glaube, in diesen ersten Perioden, wenn es denn richtig läuft, wird es nicht zu einer Beschleunigung führen, weil wenn ich erst nochmal über eine gewisse Zeit abstimmen muss, was denn Teil der Transaktionsmatrix ist, was denn überhaupt lieferbar ist, so, dann wird es eine Zeit in Anspruch nehmen. Dann muss ich das ja auch noch in der Form aufbereiten. Also mal angenommen, der Prüfer sagt, nee, Volumen will ich jetzt doch haben. Das halte ich für ganz essentiell. Dann, ja, das ist ja nicht, also kann Abweichungen zulassen. Heißt ja, muss auch nicht. Und also das ist ja was, wo man wieder darauf angewiesen ist, dass man eben dieses positive Verhältnis hat. Und das ist an sich auch eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Punkt, nämlich zur zeitlichen Anwendung. Ja, weil da muss man schon sagen, also jetzt so, wenn man sich das jetzt hier nochmal klargestellt in der zeitlichen Anwendung, da hat man schon so ein kleines Ei dem Steuerpflichtigen auch ins Nest gelegt. So, also darf man das jetzt nach kurz nach, also mit einer gewissen zeitlichen Nähe zum Osterfest noch sagen, weil das ja schon anders gebaut wurde, als das noch gebaut wurde, der C7-Umsetzungsgesetz, dass Änderungen die man da beschlossen hat fürs Local File, ja nur für Prüfungen, die ab dem 01.01.25 starten, gelten. Nein, das ist ja bei der Transaktionsübersicht nicht so. Und die ersten Praxisfälle haben wir auch schon, wo auch für Prüfungen, die vor dem 01.01.25 begonnen wurden, eine Transaktionsübersicht angefordert wurde und das ist hier entsprechend gedeckt.
Also es ist der Fallpunkt. Also A, das Gesetz sagt, ja, gilt ab 01.01.25. Da muss ich also, wenn die Prüfungsanordnung ergeht, innerhalb von 30 Tagen die Transaktionsmatrix dem Finanzamt unaufgefordert zuschicken. So. Ergeht also heute eine Prüfungsanordnung. Wir sind gerade im Mai, kann ich jetzt mal hier spoilern, dieses Jahres. Und sind die Jahre 2021, 22, 23 drin. Dann ist die Prüfungsanordnung ergangen. Dafür muss ich jetzt eine Transaktionsmatrix erstellen für diese alten Jahre. Das ist der eine Punkt.
Ja.
Der andere Punkt ist, ich habe schon eine laufende Prüfung. Das sagt das BMF-Schreiben auch nochmal explizit. Ja, ist auch meiner Meinung nach so vom Gesetz gedeckt.
Ja.
Anderer Fall ist, ich habe schon eine laufende Prüfung. Ja, und der Prüfer gräbt sich durch unsere Doku oder hat auch nur Teile von der Doku angefragt, nämlich Art, Umfang genau spezifiziert, wie es in der GAUF drin steht, und denkt sich jetzt, I daus, ja, Transaktionsmatrix habe ich auch gerade in meiner neuen Prüferschulung gelernt, müssen die jetzt auch machen, die frage ich doch auch mal an. Ja, ist die Transaktionsmatrix etwas, was ich sag mal, nach 90 Absatz 3, alte Version, im Zweifelsfall auch geben müsste, nämlich, ich sag mal, Art und Umfang meiner Geschäftsbeziehung zu nahestehenden Personen zum Ausland abgeben müsste? Wahrscheinlich schon. Also jetzt nicht, ich sag mal, mit all genau diesen gleichen Sachen, aber er könnte ja ganz geil fragen, gib mir mal, ich sag mal, eine Übersicht, ja, von all deinen Transaktionen mit nahestehenden Personen, die Art der Geschäftsvorfälle, die beteiligten Leistungsempfänger und Leistungserbringer, Volumen, Entgelt, die vertragliche Grundlage. Er könnte das ja im Prinzip alles auflisten und sagen, gib mir das mal alles. Dann wäre das eine Information, die ich nach 90 Absatz 3 wahrscheinlich beibringen müsste. Auch, ich sag mal, in schon laufenden Betriebsprüfungen und von alte Fälle.
Ja, das ist allein schon deswegen so, weil ja da die Transaktionsmatrix als der erste Punkt jetzt im Gesetz ist, ab dem 01.01.25 und nicht eingeschränkt ist von der Wirkung, dass das in Prüfungen, die vorher begonnen haben, nicht quasi angefordert werden kann. Entsprechend kann das angefordert werden. So, und entsprechend ist es natürlich ein Thema, womit man sich irgendwie beschäftigen muss, ne? Also nicht verwundert sein darf. So, ich mag dazu einen Punkt hinzufügen. Es wäre ja jetzt schön, wenn die Prüfer davon schon mal gehört hätten. So, aber wir haben ja jetzt quasi in diesen ersten 4 Monaten des Jahres schon Fälle gehabt, wo Prüfungsanordnungen ergangen sind und wo man dann mit Prüfern Kontakt aufgenommen hat Und diese enge zeitliche Umsetzung hat schon auch dazu geführt, dass da vielleicht eher die ein oder andere Kollegin, Kollege ans Telefon gegangen ist und rückgefragt hat, was meinen Sie denn?
Ja, das sind ja jetzt Einzelschicksale.
Ja, aber ich will nicht sagen, also wenn die anekdotisch beobachtbar sind, ja. Dann würde ich tippen, also ich sehe gerade die Spitze des Eisbergs, dann gibt's da vielleicht von mehrere davon. Und dass diese zeitliche Umsetzung, das mag ich da vielleicht einmal ganz explizit so sagen, dass man Mitte Oktober 2024 beschließt, ab dem 1.1.25 das zu tun, dass wir weder eine GAUFZ haben, jetzt ein Merkblatt bekommen haben dazu, was keinen Gesetzescharakter hat, dass wir da immer noch Punkte drin haben, wo man die Erleichterungen nicht genommen hat, dass das so von der zeitlichen Umsetzung, und es ist eben nicht keine Erleichterung für Unternehmen, die sich auf Basis der Altregelung vorbereitet haben, Local Files abzugeben, die müssen jetzt zusätzlich etwas vorbereiten, zusätzlich etwas aufbereiten. Ja, da soll es wohl Flexibilität geben und man darf sich mit dem Prüfer anderweitig einigen. Aber es ist trotzdem was zusätzlich Neues.
Es ist was zusätzlich Neues. Ich würde mal erstmal grob sagen, die Hälfte von denen, also wer macht mit wem welches Volumen an Transaktionen und welche Verrechnungspreismethode habe ich dafür angewandt, die brauche ich ja sowieso. Sonst kann ich jedenfalls in den wesentlichen Transaktionen mein Local File gar nicht erstellen. Den Rest, ja, sozusagen die Sahnehäubchen, die man da überall noch drauf gemacht hat, Präferenzregime und all den spannenden Teil, den habe ich natürlich nicht notwendigerweise. Ja, den müsste ich sag mal, wie bei einer Einzelanfrage zu einem speziellen Thema innerhalb von 60 Tagen beantworten können, wahrscheinlich.
30, ja.
Nee, dafür die alte, also bei alten laufenden Prüfungen würde ich sagen, nee, da gelten die 60 Tage wie für jede Information, die ich innerhalb sozusagen von 90 Absatz 3 abgeben muss.
Ja, nichtsdestotrotz, also musst du das jetzt in 25, ob Altprüfung oder Neuprüfung, musst du es jetzt abgeben können innerhalb von, so wenn es Neuprüfung ist, dann ja 30 Tage. Da war jetzt, also von der Vorbereitungszeit war das jetzt nicht üppig und ist jetzt vielleicht, also ich habe heute eine Statistik gesehen, wo wir uns denn als Deutschland so bewegen von der Zeit, die wir damit aufbringen, bürokratische Verpflichtungen zu erfüllen. Also ich will nicht sagen, da machen jetzt vielleicht die paar ein bisschen zusätzliche Aufwand hier bringt jetzt das Fass auch nicht mehr, aber wir sind schon bottom five, ne? Also Gesamtbürokratiebelastung.
Darum habe ich am Anfang auch gesagt, also diese zusätzliche Anforderung kam ja durch das Bürokratieentlastungsgesetz, ja, das vierte. Das wird, und ich glaube, das haben wir in unserer Folge ja auch relativ klar herausgearbeitet von dem Gesetz an sich, es wird natürlich nur dann zu einer wirklichen Bürokratieentlastung, wenn diese Zusatzinformation, die ich jetzt sozusagen vor Beginn der Prüfung abgegeben habe, dazu führt, dass bestimmte Sachen auch einfach gar nicht mehr geprüft werden. Weil wenn ich das dann sozusagen, wenn die dann genauso geprüft werden wie vorher, ja, dann habe ich natürlich gar nichts gewonnen. Da hat weder die Finanzverwaltung etwas gewonnen, noch wir, ja, weil wir einfach genau das Gleiche machen wie vorher, nur nochmal eine extra sozusagen Information oder ein ganzes Bündel von Informationen in der Transaktionsmatrix, ich nochmal unter Zeitdruck schnell herausgearbeitet haben.
Genau, und das jetzt vielleicht abschließend, also da wird dann natürlich in dem Merkblatt auch nochmal was zur Sanktion gesagt. Also wenn ich den nicht abgebe, dann habe ich da eine 5.000-Euro-Sanktion. Genau. So Nichtvorlage führt quasi für die Einzeltransaktionsmatrix. Wenn ich denn jetzt gesammelte Prüfungen habe für, ich weiß nicht, 10 Unternehmen, dann ist es halt 10 mal 5.000 Euro. Das ist das, was mir dann da entsprechend blüht. Kann man sagen, ja, dann nimmt man vielleicht diese Sanktion. Das Schlimmere an der Sanktion ist, glaube ich, dass ja vorgesehen ist, dass dann einfach die gesamte Verrechnungspreisdokumentation angefordert wird. Aber das, was man ja auch sagen kann, ist, es gibt ja keine Verbindlichkeit im Sinne von, dass sie nicht angefordert wird, wenn ich in die Transaktion. So, also diese Sicherheit da an der Stelle, dass man sagt, naja, keine Ahnung, es ist quasi vorgesehen, dass da nur noch die relevantesten 5 Transaktionen im ersten Schritt erstmal angefordert werden, das hab ich ja hier nicht. Mhm. So, da gibt's keinerlei Sicherheit für den Steuerpflichtigen, dass es eine wirkliche Prüfungserleichterung hat. Da muss ich im guten Glauben darauf vertrauen und sind wir wahrscheinlich dann durch das, wie wir dann auch unsere lieben kaputten Fälle immer wieder sehen, auch einfach vielleicht geprägt durch das, was man denn da manchmal so beobachtet in der Praxis. So.
Aber einen positiven habe ich noch. Ui. Und da war ich ja vielleicht auch ein bisschen naiv, weil ich wusste gar nicht, dass es ein Problem ist, aber das BMF hat das Problem quasi gelöst. Es stellt nämlich nochmal ganz klar, bei Außenprüfungen bei denen keine ertragsteuerlichen Auslandssachverhalte geprüft werden, insbesondere Umsatzsteuer, Sonderprüfung, Lohnsteuer, Außenprüfung oder Prüfung der Versicherungssteuer, sind die Transaktionsmatrix, die Stammdokumentation sowie die Aufzeichnung über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle nur auf gesondertes Verlangen vorzulegen und somit nicht automatisch nach 30 Tagen nach Bekanntgabe der Prüfungsanlagen vorlagepflichtig. Das fand ich ja nochmal gut, dass Sie gesagt haben, naja, wenn ich gar keine Prüfung von Auslandssteuersachverhalten mache, dann muss das auch nicht automatisch abgeben.
Ja, ich weiß, was du da gut findest, aber ich bin mir ja noch gar nicht, also ich meine...
Ja, weil das Gesetz sagt nur, im Fall von Außenprüfung will ich das automatisch abgeben.
Aber wenn denn da noch nicht Ausland draufsteht auf der Prüfungsanordnung, bin ich schon raus oder bin ich schon, also bin ich nur raus, wenn nicht Ertragssteuer draufsteht? Oder also...
Aber zumindest nicht, man kann nicht sagen, jetzt ich mache eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung, das ist auch eine Außenprüfung, da muss ich das auch abgeben.
Ja, gut, ja. Im Zweifel muss ich vielleicht nachfragen, ob ich abgeben muss.
Genau.
Ippi. Meine Euphorie, das hört man, hält sich weiter in Grenzen und glaube aber, dass das Thema wird uns weiter beschäftigen. Für heute war es das mit Transfer Pricing auf den Punkt, einem BTS Tax on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles gut und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben und auch motivierende Worte bei diesen immer weiter ansteigenden Bürokratieverpflichtungen, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de.